Wenn ihr öfter in den Alpen unterwegs seid, dann wisst ihr wahrscheinlich, im Winter muss man nach Anzeichen für Lawinen Ausschau halten, im Sommer dann nach Steinschlägen. Aber sowas ist euch bestimmt noch nicht passiert.
In Österreich ist am Wochenende ein ganzer Gipfel abgebrochen, mit Gipfelkreuz und allem drum und dran.
Auf dem Video sieht man, wie eine 2 Kilometer lange Gesteinslawine ins Tal stürzt. Und damit ist der Südgipfel vom Fluchthornmassiv im Silvrettergebirge jetzt einfach mal weg.
Bäm, ungefähr 100 Meter eingebüßt. Was das mit dem Klimawandel zu tun hat und ob uns jetzt die Alpen wegbröckeln, darüber sprechen wir heute.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Hi, wir sind Kerstin Ruskowski
und Sophie Stiegler aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Ihr hört die 2. Ausgabe von Update Erde und da halten wir euch jede Woche auf dem Laufenden darüber, was auf und mit unserem Planeten, mit der Natur und dem Klima so los ist.
Ja, und eine Sache, die diese Woche passiert ist, ist eben, dass in Österreich ein Berggipfel abgebrochen ist. Wir hören da nochmal kurz rein. Der Bergretter Patrick Schöpf hat das mit seinem Handy gefilmt, als er mit seiner Frau da in der Gegend mit dem Mountainbike unterwegs war. Wenn ihr euch das Video nochmal anschauen wollt, dann findet ihr den Link dazu übrigens in unseren Shownotes. Zum Glück, muss man sagen, ist bei diesem Felssturz niemandem was passiert. Aber ich finde ja allein die Tatsache, dass so ein Berggipfel einfach mal so abbrechen kann, ultra krass, muss ich sagen.
Und es war auch eigentlich totales Glück, dass diese massive Gesteinslawine da runtergekommen ist, wo gerade keine Menschen unterwegs waren oder einfach wohnen. Und jetzt sind eben sicherheitshalber die Wanderwege in der Gegend erstmal gesperrt.
Ja, Geologiefachleute vom Bundesland Tirol, die haben am nächsten Tag einen Erkundungsflug über dieses Massiv an der Grenze zur Schweiz gemacht, um rauszufinden, warum dieser Gipfel abgebrochen ist.
Wir haben eigentlich die Ursache relativ klar im aufgehenden Permafrost festmachen können.
Das ist der Tiroler Chefgeologe Thomas Fiegel und der sagt ganz klar, durch die Klimaerwärmung schmilzt der Permafrost im Fels, also im Berg.
Und das sorgt eben dafür, dass die Berge bröckeln, mit vereinfachten Worten. Das Eis ist der Klebstoff der Berge und dieser Klebstoff geht jetzt schön langsam verloren. Und dadurch kommt es eben immer wieder zu derartigen Ereignissen, wie wir sie eben gestern auch in Galtür festgestellt haben.
Ja, so ein Berg ist im Inneren nämlich meistens nicht massiv, sondern da gibt es oft Spalten und Brüche. Und die sind ab so 3000 Metern mit gefrorenem Eis gefüllt. Und solange das so ist, da kann da auch nichts passieren.
Weil jetzt aber die Erde wärmer wird und damit die Wärme ja auch irgendwann bei den Bergen ankommt, fängt der Permafrost auch da oben an zu tauen.
Und wenn Eis flüssig wird, könnt ihr euch denken, was passiert. Dann verliert der Fels den Halt und fängt an zu rutschen. Und dann kann eben auch mal so ein Gipfel abbrechen.
Ich sehe da gerade schon so die Schlagzeilen vor mir. Jetzt fallen uns auch noch die Berge auf den Kopf. Fallen uns die Berge auf den Kopf? Also müssen wir jetzt damit rechnen, dass sowas öfter passiert? Also dass riesige Bergteile einfach abbrechen, weil dieser Eiskleber der Berge abtaut?
Ja, dazu habe ich nachgefragt bei Michael Dietze. Der ist Geowissenschaftler an der Uni Göttingen und am Geoforschungszentrum in Potsdam. Und er sagt dazu das hier.
Bergstürze gehören dazu, die gab es immer schon. Die gab es vor Millionen Jahren, vor 100.000 Jahren, vor 10.000 Jahren, vor 1.000, vor 100 und vor 10 Jahren. Was wir halt jetzt sehen, ist, dass wir eben diesen Vorgang beschleunigen. In dem Fall, dass wir eben gefrorenes Wasser in flüssiges Wasser umwandeln. Aber wir sind jetzt weit davon entfernt, dass uns alle Berggipfel über 3000 Meter abbrechen würden.
Also nicht alle Berggipfel, aber schon der ein oder andere, so verstehe ich das. Mhm. In den Dolomiten, da gibt es eigentlich ein Pärchen von Felstürmen, da kann man hinwandern. Lomo und La Donna heißen die, Mann und Frau, so nebeneinander. Aber letzte Woche waren da Leute auf einer Wanderung und denen ist aufgefallen, Moment mal. La Donna steht ja plötzlich ganz alleine da. Lomo ist nämlich still und heimlich eingestürzt und es hat keiner so richtig mitgekriegt.
Also wir halten fest, solche abgebrochenen Berggipfel sind ein Stück weit normal, auch wenn sie mit fortschreitender Erderwärmung mehr werden. Aber Fachleute geben so ein bisschen Entwarnung. Die sagen, da wo es in den Alpen für uns potenziell gefährlich werden könnte, Da gibt's dann schon Messgeräte an den Felsen und da wird rechtzeitig gewarnt oder gegebenenfalls auch evakuiert.
Das beruhigt mich jetzt schon ein bisschen, muss ich sagen. Aber man kann eben nicht alle Berge permanent beobachten. Dafür sind es einfach zu viele und deswegen wird man eben dann auch in Zukunft ab und zu von so einem Abbruch überrascht werden.
Ja, trotzdem braucht ihr euch, wie gesagt, jetzt nicht allzu große Sorgen zu machen, wenn ihr gerne in den Alpen wandern geht. Aber ihr solltet natürlich immer aufmerksam bleiben und eben nach Steinschlägen und Ähnlichem Ausschau halten.
Wie klingt eigentlich Hitze? Also so richtig doll, so 50 Grad heiß. Vielleicht so?
Ja, da flirrt so, ne? Mich erinnert das immer an meinen Besuch im Death Valley. Da konnte man echt keine 10 Minuten draußen sein. Dann musste man wieder ins Auto mit der Klimaanlage.
Okay, da ist auch wirklich richtig heiß. Aber so für dieses Gefühl, so dass einem permanent so ein Föhn ins Gesicht bläst, da muss man, glaube ich, gar nicht so weit reisen. Das habe ich hier schon erlebt.
Ja, also jetzt gerade ist es ja noch nicht ganz so heiß wie bei uns, aber schon auch richtig warm. Und wir wissen ja auch, dass das mit dem Klimawandel zu tun hat, dass wir in Deutschland mehr heiße Tage haben und auch mehr Tage über 40 Grad, wo es den meisten dann nicht mehr so viel Spaß macht.
Und also da müssen wir dann auch einfach gucken, wie wir überhaupt noch klarkommen. Hitzeschutz, ja, der wird für uns in Deutschland wichtiger und deshalb reden wir darüber. Es ist ja schön und gut, wenn man eine Wohnung hat, da kann man dann tagsüber die Fenster abdunkeln, feuchte Tücher aufhängen oder so. Aber was ist eigentlich, wenn man gar kein Dach über dem Kopf hat? Wo kann man dann hin?
Bei 38 Grad, ja, da hatten wir wirklich Full House hier. Ja. Die waren alle, glaube ich, hier von der Straße auch hier. Wir hatten pro Tag über 45, also fast 50 Mann.
In Berlin, da gibt es kühle Hitzeschutzräume, wo sich Obdachlose tagsüber hinflüchten können. Und da trifft man dann Sozialarbeiter Arthur Keil.
Die können sich auch hier duschen, also gibt es auch eine Dusche. Und auf jeden Fall, die bekommen das Wasser hier und das Essen. Das, was die draußen halt nicht gleich irgendwo bekommen können. Ja.
Berlin hat nämlich einen Hitzeschutzplan, also eigentlich sind es mehrere Pläne, wo drin steht, was Krankenhäuser gegen Hitze tun können, Pflegeeinrichtungen und was man zum Beispiel beim Städtebau beachten soll.
Ja, solche Kälteräume, die kennt man ja zum Beispiel auch aus Frankreich. Da sind die nicht nur für Obdachlose, sondern für alle Bürgerinnen und Bürger. Da kann man dann einfach, wenn es zu Hause zu warm ist, hin und sich für ein paar Stunden abkühlen.
Man muss aber sagen, in Deutschland ist Berlin eine von wenigen Städten, die überhaupt so einen Hitzeschutzplan haben.
Deswegen haben jetzt die Bundesärztekammer, der Deutsche Pflegerat und die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit letzten Mittwoch den Hitzeschutztag ausgerufen.
Das Motto ist übrigens: Mit Hitze keine Witze.
Ob das so glücklich ist? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall fordern Sie damit, dass sich was ändern muss in Sachen Hitzeschutz.
Ja, also Sie sagen, wir brauchen einen nationalen Hitzeschutzplan. Also einen, in dem der Bund vorgibt, wie das bei Hitze laufen soll. Wir können auch mal hören, was der Präsident der Bundesärztekammer Klaus Reinhardt dazu sagt.
Auf Bundesebene ist diese Entwicklung und Verabschiedung eines nationalen Hitzeschutzplans erforderlich.
Ja, das hast du ja eigentlich gerade schon gesagt, ne?
Ja, du darfst mal raten, wann Klaus Reinhardt das eigentlich gesagt hat.
Na, wenn du so fragst, ist das schon ein paar Jahre her, würde ich sagen.
Ja, ja, das war 2019. Also man kann, glaube ich, sagen, die Diskussion ist nicht ganz neu um diesen nationalen Hitzeschutzplan. Und die Bundesregierung, die war letztes Jahr noch der Meinung, dass die Länder und Kommunen, dass sie das mit dem Hitzeschutz halt selber regeln sollen.
Ist ja vielleicht auch nicht so absurd, weil die sind ja näher dran und können dann vielleicht besser vor Ort entscheiden, was sie machen, wenn es zu heiß wird.
Ja, also da ist auf jeden Fall was dran. Bei einem Krankenhaus oder so zum Beispiel muss man ja erstmal überlegen, ist das ein Altbau mit dicken Wänden, der sowieso schön kühl bleibt, oder gibt es da überhaupt eine Klimaanlage, die man anmachen kann? Und so allgemeine Handlungsempfehlungen hat die Bundesregierung schon rausgegeben, aber wenige Kommunen und Einrichtungen haben das dann auch wirklich umgesetzt. Also wie viele genau, weiß allerdings keiner so richtig, nur eben, dass es nicht genug sind.
Ja, und das hat ja jetzt sogar Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zugegeben, dass wir ziemlich schlecht vorbereitet sind auf Hitze.
Und die Bedrohung nimmt hier zu. Und wir werden, wenn wir nichts dagegen unternehmen, jedes Jahr mehrere tausend Menschenleben verlieren. Unnötigerweise, muss man sagen, weil der Hitzetod ist im Sommer im Großen und Ganzen vermeidbar.
Trotzdem sind letztes Jahr laut Robert-Koch-Institut 4.500 Menschen im Zusammenhang mit der Hitze gestorben.
Und deswegen hat unser Bundesgesundheitsminister angekündigt, dass es jetzt eben doch einen nationalen Hitzeschutzplan geben soll. Der soll jetzt aber erst in nächster Zeit erarbeitet werden nach französischem Vorbild.
ist vielleicht ein bisschen spät, ja, ein bisschen für diesen spät. Sommer. Aber also ich meine, fragt sich ja eh, ob der so viel ändern kann, dieser Hitzeschutzplan.
Ja, also die Hoffnung ist, dass dann die Zuständigkeiten klarer werden. Also wer kümmert sich genau um was? Und dass die Kommunen vielleicht tatsächlich auch verpflichtet werden, einen Hitzeschutzplan zu machen für sich. Und dass vielleicht auch Geld fließen könnte, um eben bestimmte Maßnahmen zu finanzieren.
Ja, konkrete Maßnahmen könnte eben sowas sein wie die Kälteräume, über die wir eben gesprochen haben. Und Lauterbach hatte dann noch einen Vorschlag, dass man ja auch wie in Frankreich zum Beispiel ältere Menschen, die alleine leben, bei Hitze anrufen und fragen könnte, ob erstens alles okay ist und auch, ob sie genug trinken.
Naja, manche Dinge sind tatsächlich relativ banal, die man machen kann. Also für Städte zum Beispiel auch einfach mal den Leuten mitteilen, wo öffentliche Trinkwasserbrunnen sind. Und Jelka Wickstedt aus dem Hitzeschutzteam von der Organisation Klimawandel und Gesundheit, die den Hitzeschutztag ja mit ins Leben gerufen hat, die hat mir noch so ein paar relativ einfache Dinge genannt.
Die Organisation vielleicht von Trinkwasser spenden. Man kann auch die Gastronomie darauf ansprechen, dass sie an heißen Tagen für ja, bedürftige und obdachlose Menschen zum Beispiel kostenlos Leitungswasser zur Verfügung stellt. Der nächste Schritt wären dann vielleicht tatsächlich öffentliche Orte, die gekühlt sind. Also man hat das in Wien gemacht, dass man zum Beispiel Parkhäuser geöffnet hat für Menschen, denen es in den Wohnungen zu heiß wird und die keinen anderen Ort haben, auszuweichen. Das sind dann tatsächlich so kurzfristige Maßnahmen, die möglich wären ohne große investive oder bauliche Maßnahmen.
Ja, ich glaube, im Zweifelsfall, wenn es mir zu heiß ist, würde ich auch lieber ins Parkhaus gehen.
Ja, und nimmst du halt ein Kissen mit, dann ist nicht so hart der Boden.
Ja. Und langfristig gibt es auch eine Reihe Maßnahmen, die man bestimmt auch schon mal gehört hat, dass man nicht überall alles zubetoniert, dass man Bäume pflanzt und Grünflächen anlegt. Und dann gibt es noch Dinge, die vor allem die Stadtplanung betreffen. Frischluftschneisen einplanen zum Beispiel, damit es quasi Durchzug in der Stadt gibt.
Also ich rede eigentlich lieber davon, wie man die Erderwärmung aufhalten kann. Aber inzwischen müssen wir halt auch mitdenken, wie wir uns an andere Temperaturen anpassen können.
Vielleicht habt ihr da ja konkrete Ideen, wie ihr euch gegen Hitze schützt. Also habt ihr da irgendwelche Tricks? Setzt ihr euch am Schreibtisch einen nassen Hut auf zum Beispiel oder trinkt warmen Pfefferminztee? Schreibt uns, wie ihr das macht und gerne auch, wenn ihr Sachen ausprobiert habt, die nicht funktioniert haben, an updateerde@deutschlandfunknova.de. Wie wir die Erderwärmung aufhalten können, das ist das große Thema. Und das wird auf globaler Ebene auf den Klimakonferenzen der Vereinten Nationen verhandelt. Und dann werden da im besten Fall auch klare Ziele formuliert, wie alle Staaten das gemeinsam erreichen können.
Dazu ist die sogenannte kleine Klimakonferenz gerade zu Ende gegangen, nach 10 Tagen in Bonn. Klein heißt sie deshalb, weil nach Bonn nicht die ganz wichtigen Politikerinnen anreisen, sondern tausende Delegierte. Also die haben die nächste große Weltklimakonferenz im Dezember in Dubai vorbereitet. Und Kerstin fasst euch das Wichtigste dazu nochmal kurz zusammen.
Die Basics.
Jedes Jahr gibt es 2 Klimakonferenzen. Im Sommer eine kleine in Bonn und im Winter eine große, meistens im November oder Dezember. Da ist dann immer ein anderes Land Gastgeberin. Letztes Jahr war es Ägypten, 2015 zum Beispiel Frankreich. Und das war auch die Weltklimakonferenz, bei der die Klimaziele von Paris vereinbart wurden, über die immer alle reden. Da haben sich alle teilnehmenden Staaten darauf geeinigt, dass sie die Erderwärmung möglichst unter 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter halten wollen. Auf jeden Fall aber unter 2 Grad.
Und damals wurde auch vereinbart, dass man 8 Jahre später mal guckt, wie es so läuft. Das heißt, dieses Jahr wird in Dubai Bilanz gezogen. Was haben wir erreicht? Wo steuern wir hin? Und was muss jetzt passieren?
Ja, so euphorisch wird sich das wahrscheinlich nicht anhören. Denn es
aber
ist schon,
es war schon schön mit der Fanfare.
Ja. Ja. Es wird wahrscheinlich nicht so schön im Dezember, nehme ich an, weil es ist schon länger klar, dass die bisherigen Bemühungen nicht so richtig reichen. Das Forschungsinstitut Climate Action Tracker zum Beispiel hat jetzt auf der Konferenz in Bonn gesagt, wenn sich alle Staaten weiter so bemühen wie bisher, dann landen wir Ende des Jahrhunderts bei 2,7 Grad Erderwärmung. Wenn wir auch noch die Maßnahmen umsetzen, die bis 2030 geplant sind, dann landen wir bei 2,4 Grad. Und wenn wir auch das umsetzen, was wir uns unverbindlich vorgenommen haben, um die Emissionen auf Null zu bringen, dann könnten wir vielleicht bei 1,8 bis 2 Grad landen.
So, ich bin ein Rechengenie. Ich kann dir sagen, das ist auf jeden Fall immer noch nicht unter 1,5 Grad. Worüber sich 2015 ja eigentlich alle einig waren.
Ist richtig. In Deutschland müssten wir zum Beispiel 3-mal so effektiv das Klima schützen, um unsere selbst gesteckten Ziele zu erreichen.
Also es muss was passieren in Dubai und damit dann da auch Entscheidungen und Kompromisse gefunden werden können überhaupt, da gab es eben die letzten 10 Tage. Die Vorverhandlungen in Bonn.
Ja, trotzdem ist die Stimmung nicht so wahnsinnig optimistisch, was auch daran liegt, dass Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten sein Geld ja vor allem mit Öl macht. Und dass wir weg müssen von Öl, Gas und Kohle, ist ja eines der großen Themen beim Klimaschutz.
Die Klimaaktivistin und Mitgründerin von Fridays for Future, Luisa Neubauer, die war auch in Bonn und die hat es so formuliert.
Ja, entscheidend ist für dieses Jahr bei der UN-Klimakonferenz, dass man trotz der sehr komplizierten Situation mit einem Ölchef als COP-Präsident, dass man trotzdem beweist, dass man daraus nicht eine Veranstaltung macht, die im Endeffekt die Zukunft der Ölindustrie rettet, sondern im besten Falle die Zukunft und die Gegenwart von den Menschen überall.
Aktuell sind vor allem die armen Menschen im globalen Süden von der Erderwärmung betroffen. Und das sind die, die dazu am wenigsten beigetragen haben.
Und im Zweifel auch kein Geld haben, um sich an Klimaveränderungen anzupassen oder eben gegenzusteuern. In reichen Ländern, da macht man halt die Klimaanlage an, wenn es einem zu heiß wird.
Deswegen haben die Industrieländer schon gesagt, dass sie jedes Jahr 100 Milliarden US-Dollar an Hilfen an die ärmeren Länder zahlen. Und das soll in Zukunft noch mehr werden. Bei den Vorverhandlungen jetzt in Bonn wollten sich die reichen Länder da aber noch nicht so richtig festlegen.
Jetzt haben wir euch so viel erzählt. Wir haben Berggipfel abbrechen hören, wir haben die Hitze bekämpft und wir waren gedanklich auf der Klimakonferenz.
Aber ey, diesmal war auch so viel los, wir könnten noch eine halbe Stunde weiterreden.
Ja, also deswegen kommt jetzt auch was, das machen wir super kurz. Aber es ist wirklich wichtig und wir wollen nicht darauf verzichten, das Wetterphänomen El Niño geht los.
Das sagt die US-Wetterbehörde NOAA. Die hat nämlich zum Beispiel festgestellt, dass der Pazifik wärmer geworden ist.
Also El Niño ist ein Phänomen, das das Wetter weltweit ziemlich stark beeinflusst. Das fängt im Ostpazifik an und verändert da Wasserströmungen, Meeresströmungen. Und weil auf der Erde ja alles irgendwie mit allem zusammenhängt, bestimmen diese Strömungen letzten Endes mit, wie viel es wo auf der Erde regnet.
El Niño bleibt dann meistens für ein paar Jahre und wird dann abgelöst von seiner Gegenspielerin La Niña. Dann kehren sich die Strömungen um und dann gibt es eher Unwetter, zum Beispiel in Südostasien und Dürren in Ostafrika.
Und ganz wichtig dabei, La Niña wirkt insgesamt auf die Durchschnittstemperatur der Erde so ein bisschen wie ein Kühlpack. Deswegen waren die letzten Jahre, wo La Niña das Sagen hatte, eigentlich kühler, als sie hätten sein können.
Ja, haben wir auch gemerkt, ne?
Ja, nee, leider nicht. Ne? War echt schon ziemlich warm.
Ja. Das heißt also, jetzt kommen einige El Niño-Jahre und die werden im Schnitt dann noch wärmer sein.
Und Fachleute sagen jetzt schon, El Niño könnte uns noch schneller an die 1,5 Grad Erderwärmung bringen und darüber hinaus. War jetzt nicht so richtig super kurz.
Ne? Nee, aber
das war wichtig. Egal. Ja.
Was geht?
Manchmal kann man mit kleinen Tricks Strom sparen oder die Umwelt schonen oder beides. Und die stellen wir hier in Was geht vor. Ein so ein Trick ist Kochen im Bett.
Yeah, Kochen im Bett. Hat man jetzt vielleicht so ein bisschen das falsche Bild im Kopf. Aber die Idee ist, dass man einen Topf, also zum Beispiel mit Reis, weniger lang auf dem Herd kochen muss, weil man ihn stattdessen dann ins Bett stellt, die Bettdecke drüber legt und ihn dann in Ruhe lässt.
So spart man Strom oder Gas für den Herd und dann muss ich auch bei 30 Grad nicht so lange am Herd stehen.
Und rühren, weil ich habe das nämlich mit Milchreis ausprobiert. Und da muss man ja eigentlich die ganze Zeit rühren, damit der nicht anbrennt.
Und daneben stehen.
Ja, und daneben stehen und es ist heiß und überhaupt. Und normalerweise kommt der Milchreis so ungefähr eine halbe Stunde auf den Herd. Und ich habe den Topf aber schon nach 10 Minuten runter auf so einen Untersetzer, auf die Matratze, Handtuch drüber und dann eine Bettdecke drüber. Und dann simmert das so ein bisschen vor sich hin. So.
Wie lange dauert das dann?
Ich glaube, also 1 bis 2 Stunden, glaube ich, heißt es. Oh. Und ich glaube, ich habe erst nach 3 oder so reingeguckt.
Okay, also darf man jetzt nicht so hungrig sein?
Nee, also man muss wirklich vorausschauend kochen, sozusagen.
Sehr gut. Und übrigens hat mir letztens eine Kollegin erzählt, funktioniert das auch andersrum. Die war im Park mit Freundinnen und hat dann vom Kiosk Eis geholt für alle. Und das hat sie dann auf dem Weg auf dem Fahrrad in einen Pulli eingeschlagen. Und das war dann auch noch tipptopp gefroren, als sie im Park wieder ankam.
Das war's für diese Woche von uns im Update Erde. Kerstin, du wirst jetzt abgefragt. Mhm. Was ist bei dir hängen geblieben aus dieser Folge?
Ja, ich finde es krass, dass so ein Berggipfel einfach mal abbrechen kann und dass es anscheinend auch gar nicht so unnormal ist.
Ja.
Und bei dir?
Ja, vielleicht, dass Parkhäuser zwar vielleicht stinken, aber im Sommer eigentlich ganz praktisch sein können.
Deine Minute Natur.
Wir sagen Tschüss, aber bevor wir so ganz gehen, haben wir euch noch eine Minute Natursound mitgebracht. Das machen wir immer so am Ende der Folge, damit ihr die ganzen interessanten Infos nochmal sacken lassen könnt oder einfach nur zuhören und entspannen.
Ja, und deine Minute Natur, die kommt heute vom anderen Ende der Welt, aus einem Wald auf der Nordinsel Neuseelands. Da war ich mit meinem Freund über Weihnachten. Er kommt aus Neuseeland und deshalb waren wir danach Corona endlich mal wieder seine Familie besuchen. Und in diesem Wald, da leben ziemlich viele Vögel. Manche hören sich an, als würden sie sich streiten. Andere wie ein Zug. Und im Hintergrund pfeift immer wieder ein Tui.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.